ZIP FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zur ZIP-FM-Ausgabe vom 5. Oktober, moderiert und zusammengestellt von Radio Unerhört Marburg. Durch die Sendung begleitet euch Jochen. Die Themen: Stuttgart 21, der Kampf geht weiter. Wieder sind die Parkschützer unterwegs und halten Bäume besetzt. Damit wollen sie ein Faktenschaffen der Bahn verhindern. Eintritt nur für Frauen und Kinder, türkische Maßnahmen gegen gewalttätige Fußballfans inspirieren. Macht alles keinen Sinn mehr? Nicht mal wählen verändert noch was? Egal, ob rechts oder links. Das zumindest sagt der Transformationsphilosoph und Publizist Roland R. Ropers im Interview über das Ohnmachtsgefühl der Menschen. Und zum Schluss hört ihr einen Literaturtipp. Wir stellen das Handbuch Alternativmedien 2011-2012 vor. Stuttgart, 4. Oktober 2011. Unter dem Motto "Viel zerstört, nichts gewonnen" sind mehrere hundert Parkschützer zur Stunde im mittleren Schlossgarten präsent, um gegen die von der Bahn angekündigten Arbeiten zu protestieren. Die Bahn hat gestern gemeldet, für einen Rohrkanal im mittleren Schlossgarten Büsche roden zu wollen. Um vom Scheitern des Tunnelbauprojekts S21 abzulenken, stürzt sich die Bahn seit Monaten in nutzlosen Aktionismus. In erschreckend unprofessioneller Arbeit werden nicht oder schlecht verbundene Rohrstücke in die Landschaft gestellt. Die Bäume am Kurt-Georg-Giesinger-Platz wurden ausgerissen. Jetzt sollen Büsche gerodet werden, nur um davon abzulenken, dass die Bahn seit über einem Jahr bei den für den Projektablauf relevanten Bauwerken nicht vorankommt. Die Parkschützer wehren sich entschieden gegen solche Zerstörung für ein gescheitertes Projekt, schreibt die Initiative der Parkschützer in ihrer aktuellen Pressemitteilung. Radio Dreieckland sprach mit Matthias von Hermann, Pressesprecher der Parkschützer.
Telefonisch verbunden bin ich jetzt mit Matthias von Hermann, Pressesprecher der Parkschützer. Hallo?
Ja, hallo.
Ihr schreibt, dass im Park Graben um des Grabens willen passiert und dass dort sinnlose Arbeiten stattfinden. Ich dachte ja, dass sich die Regierung auf einen, also die Landesregierung auf einen Volksentscheid geeinigt hat und dass jetzt die Arbeiten bis dahin stillstehen. Dem scheint nicht so zu sein.
Genau, dem ist nicht so. Dem ist auch schon seit der Landtagswahl nicht so. Die grün-rote Regierung hat in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass sie von der Bahn erwartet oder darauf hinwirkt, dass es einen Baustopp gibt bis zum Volksentscheid am 27. November. Aber da hat weder der Finanzminister und stellvertretende Ministerpräsident Schmid noch Ministerpräsident Kretschmann irgendwie wirklich was dafür getan. Sie haben sich bei der Bahn zumindest öffentlich erkennbar nie eingesetzt für einen Baustopp bis zur Volksabstimmung. Im Gegenteil hat sogar der SPD-Chef Schmid einen Gestattungsvertrag unterschrieben, dass die Bahn jetzt auch im Schlossgarten schalten und walten darf, wie sie will. Das durfte sie ja bisher gar nicht, weil der Schlossgarten Eigentum vom Land ist. Aber der SPD-Chef hat hier diesen Schlossgarten preisgegeben an die Bahn und hat damit auch ganz klar natürlich seinen eigenen Koalitionsvertrag gebrochen. Das, was er im Mai unterschrieben hat bei Regierungsbildung, dass nämlich ein Baustopp sozusagen gefordert wird und dass auch die SPD nichts für ein weiteres Bauen tut, genau das hat er jetzt konterkariert.
Vor einem Jahr sind ja noch Zehntausende mehrmals die Woche auf die Straße gegangen. Inzwischen wurde gewählt. Das hat wahrscheinlich auch zur Folge gehabt, dass viele Leute gedacht haben, jetzt ist der Kuchen gegessen und jetzt kann man sich zurücklehnen. Oder wie sieht das im Moment aus bei euch?
Ja, wir hatten jetzt am 30.09. am vergangenen Freitag, gerade zum Jahrestag von diesem schwarzen Donnerstag, eine weitere Großdemo mit etwa 20.000 Leuten, die auf der Straße waren, die stundenlang auf der Straße waren, auch noch abends im Park. Wir haben dann mitten in der Nacht um 23 Uhr noch einen Schweigemarsch gemacht, ganz in Schwarz gekleidet sind wir da zum Finanzministerium, im Grunde zum Amtssitz von Minister Schmidt gegangen und haben ihn gemahnt an diesen 30.09. und dass er den Park bewahren muss. Diese Zeit 23 Uhr und dann 0.30 Uhr noch ein klassisches Konzert am Bauzaun war natürlich ganz bewusst gewählt, weil das war genau die Zeit, zu der die Bäume jetzt vor einem Jahr gefällt wurden. Das ist eine symbolische Zeit hier für diesen Widerstand. Es ist schon so, dass weiterhin auch bei den Demos wirklich Leute auf die Straße gehen und man muss natürlich auch bedenken, dieser Widerstand, dieser richtig aktive Widerstand geht jetzt inzwischen bald 2 Jahre. Ende Oktober sind es 2 Jahre, dass es Montagsdemos gibt und zwar wirklich jeden Montag. Und da gehen seit jetzt bald 2 Jahren Montag für Montag tausende Leute auf die Straße und alle paar Wochen oder paar Monate bei den Großdemos Zehntausende. Das ist schon eine ganz unglaubliche Leistung, die wir sonst in Deutschland, glaube ich, in dieser Konsequenz und in dieser Länge noch nie gesehen haben.
Das Ganze, um ein Milliardenprojekt zu verhindern. In unserem Land ist sehr, sehr vieles im Argen. Warum muss man sich gerade für einen Bahnhof oder gegen einen Bahnhofneubau engagieren?
Ja, das ist genau die richtige Bemerkung. Es liegt sehr viel im Argen. Für sehr viele Dinge im Land ist dringend Geld nötig, seien es Schulhäuser oder Universitätsgebäude, die undicht sind, die kaputt sind, seien es Lehrer, die nicht eingestellt werden, Stundenausfälle in den Schulen. Das weiß jeder, der Kinder hat, dass dauernd Stunden ausfallen. Für all solche staatlichen und vor allem Landesaufgaben ist kein Geld da. Aber für einen zu kleinen Bahnhof, der tiefer gelegt wird, der energetisch und umweltpolitisch völlig schwachsinnig ist, der den Bahnkunden keinerlei Vorteile bringt, der hier in Stuttgart selber große geologische Risiken birgt. Für all das ist aber Geld da. Da sagen verständlicherweise die Menschen nicht und auch nicht nur in Stuttgart, sondern im ganzen Land Nein zu so einer Planung.
Jetzt ist ja ein Volksentscheid angesetzt worden für Ende November, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Da soll jetzt die Bevölkerung im ganzen Ländle quasi drüber abstimmen, ob dieser Bahnhof gebaut wird oder nicht. Habt ihr wirklich Hoffnung, diesen Volksentscheid zu gewinnen?
Bei diesem Volksentscheid geht es nicht um Stuttgart 21 ja oder nein, sondern da geht es darum, ob das Land Baden-Württemberg an diesem Tunnelbahnhof weiter mitfinanzieren soll. Und da sagen wir ganz klar ja zum Ausstieg aus den Verträgen zu Stuttgart 21, ja zum Ausstieg aus der Finanzierung. Das ist eine ganz wesentliche Sache, denn wenn die Landesanteile wegbrechen von diesem Tunnelprojekt, dann muss die Bahn sich schon sehr genau umgucken, wie sie dann die Kosten, die es wegbrechen, finanzieren will und vor allem auch, wie sie die Mehrkosten, die ja jetzt auch in den letzten Wochen aufgehäuft wurden und genannt wurden, wie sie das alles finanzieren wollen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir bei diesem Volksentscheid oder dieser Volksabstimmung siegen werden und dass ganz, ganz viele Menschen im Land sich wenigstens einmal zur Wahlurne begeben und sagen, so, jetzt stimme ich einmal mit Ja und dann ist Schluss mit dem Affentheater. Denn ich glaube, dass auch viele Leute im Land das einfach nur noch nervt, dass dieses S21-Projekt dauernd in den Schlagzeilen ist und man da einfach nicht vom Fleck kommt. Die Bahn kommt ja auch nicht vom Fleck. Die Bahn kommt mit ihren eigenen Planungen nicht voran und eben gerade diese Grabungsarbeiten jetzt heute im Schlossgarten zeigen, dass die Bahn irgendwas machen will, was zum momentanen Projektstand überhaupt keinen Sinn macht. Aber einfach Hauptsache, es wird irgendwas gemacht und es wirkt nach außen, als würde das Projekt weiterkommen. Ich glaube wirklich, da haben ganz viele Leute im Land die Faxen dicke. Und da ist das Einfachste, zur Volksabstimmung zu gehen, Ja anzukreuzen, Ja zum Ausstieg und dann sind wir das los.
Die Bahn buddelt weiter. Was macht ihr, damit man nicht endgültig Fakten schafft, die dann auch nicht mehr umkehrbar sind?
Momentan sind etwa 300 Parkschützer im Schlossgarten. Wir haben heute Morgen um, ich glaube, 9:30 per SMS Parkschützeralarm ausgelöst. Da kommen jetzt die Leute nach und nach, machen vielleicht auch früher Schluss bei der Arbeit und kommen in den Park. Momentan sind auch 2 Bäume besetzt durch 3 Kletterer und das geht so weit, dass die Polizei zum Beispiel verwehrt, dass diese Kletterer Sicherungsmaterial bekommen mit der Bemerkung, wenn er sich nicht festmachen kann, fällt er vielleicht runter, dann müssen wir ihn schon nicht runterholen. Genau so eine Bemerkung ist einem Sanitäter gegenüber getätigt worden. Das ist natürlich eine ganz unglaubliche, zynische Einstellung der Polizei zu solchen Einsätzen. Aber wie gesagt, es sind Parkschützer jetzt schon reichlich vor Ort auf CAMS21, also CAMS21.de, kann man das auch live miterleben, was da gerade im Schlossgarten abgeht. Und das zeigt letztendlich, wie es auch in den nächsten Jahren weitergehen würde. Dieses Projekt wird nicht zur Ruhe kommen, nicht gegen den Willen der Bevölkerung. Und genau deswegen komme ich einfach nochmal dazu. Bei der Volksabstimmung kann man jetzt ein für alle Mal Schluss machen mit dem Projekt.
Die Bilder von den gewalttätigen Ausschreitungen am Züricher Fußballderby letzten Sonntag gingen um die Welt. Das Spiel zwischen GC und dem FC Zürich musste eine Viertelstunde vor Schluss abgebrochen werden. Ein paar Dutzend gewaltbereite Fußballfans beider Teams gingen aufeinander los. Die Disziplinarbehörden der SFL, der Swiss Football League, müssen sich nun um den Fall kümmern. Die Empörung ist allerseits groß, gefordert werden harte Strafen, Strafen gegen Fans und Clubs. Es gäbe aber auch originelle Lösungsansätze gegen die Fußballgewalt. Das hat kürzlich der türkische Fußballverband vorgemacht. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spahr, Radio Rabe.
Fangesänge etwa eine Oktave höher als gewohnt, so tönte es vor zwei Wochen im berühmt-berüchtigten Sükrü-Sarakolu-Stadion in Istanbul. 41.000 Frauen und Kinder füllten die Ränge, Männern war der Zutritt verboten. Fans des Traditionsvereins Fenerbahce hatten sich nämlich in der letzten Saison gewalttätig verhalten. Nicht zum ersten Mal, das ist nämlich das Stadion, wo es vor 6 Jahren zu Ausschreitungen kam, damals als die Schweiz die Türkei aus der WM-Qualifikation warf. Eigentlich wollte der Verband die Fans damit bestrafen, dass 2 Spiele ohne Publikum stattfinden. Dann besann er sich und ließ Publikum zu, allerdings keine Männer über 12. Die Disziplinarbehörden des Schweizerischen Fußballverbands SFL beugen sich nun über den Fall des Zürcher Derbys. Sie müssen sich ebenfalls Strafen für die beiden Clubs bzw. für deren gewaltbereiten Fans ausdenken. Beim SFL schaut man ins Ausland, sagte ein Mitarbeiter gegenüber Rabe. Der SFL-Präsident Thomas Grimm will sich jedoch nicht zu einem allfälligen Urteil à la Fenerbahce äußern.
Ja, ob die Swiss Football League solche Maßnahmen zurzeit in Erwägung, das weiß ich nicht, weil der Fall liegt ja bei unseren Disziplinarbehörden. Denen steht der Strafenkatalog gemäß den Statuten zur Verfügung. Ich bin jetzt nicht genau ganz genau sicher, ob eine solche Maßnahme dort vorgesehen ist, aber ich bin überzeugt, dass die zuständigen Disziplinarbehörden die richtige Entscheidung in diesem Fall und die richtigen Strafen aussprechen wird.
Urs Frieden ist grüner Stadtrat und Fanarbeiter bei den Berner Young Boys. Er setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Fans und deren Verhalten nicht generalisiert werden. Für ihn würde eine Strafe, die Männern den Zugang zu Spielen verbietet, keinen Sinn machen.
Wir haben ja in der Schweiz genug Möglichkeiten. Ich denke da an das ganz normale Strafgesetzbuch, an die Möglichkeit, Stadionverbote zu verhängen. Man muss ja nur die 50 bis 100 schlimmsten Leute vom Stadion fernhalten, dann haben wir schon eine sehr gute Situation. Man sollte ja nicht alle Männer bestrafen, nur weil andere Männer ihr Unwesen treiben. In der Türkei war das sicher auch eine lustige Erfahrung, mal fast nur Frauen und Kinder an einem Spiel zu haben, eine völlig andere Atmosphäre. Aber das als Dauerlösung präsent zu halten, das wäre völlig verfehlt.
In Istanbul wurde wenigstens symbolisch ein Zeichen gesetzt. Laut Gerüchten hätten sich zwar ein paar männliche Fans mit Kopftuch eingeschlichen, etwas, das in Zürich ein eher schwieriges Unterfangen werden könnte, aber diese Männer wurden für einmal mit Wucht von Frauen und Kindern überstimmt. We'll be right back.
Die Menschen haben ein Ohnmachtsgefühl, so Sonntagspolitiker. Die Zeit der Ichlinge sei vorbei und Gewissheiten sind erschüttert. Das kann Carsten Rose nicht glauben und spricht darüber mit dem Transformationsphilosophen und Publizisten Roland R. Ropers. Wofür oder wogegen lohnt es sich zu kämpfen? Ist die Demokratie und der Rechtsstaat gefährdet? Ist es besser, in eine Partei einzutreten oder sich zurückzuziehen? Steht die Katastrophe bevor?
Können Sie nachvollziehen, dass ich einigen Politikern das genau nicht glaube, die, wenn sie darüber reden, dass die Zeit der Ichlinge vorbei ist und dass sie verstehen können, dass Menschen ein Ohnmachtsgefühl haben und dass die Gewissheiten erschüttert sind?
Absolut. Ich glaube, die Politiker nehmen nicht ernst, was die Masse der Bevölkerung fühlt. Sie nehmen auf die Gefühle keine Rücksicht und bewegen sich in abstrusen Regionen, die sie gar nicht mehr kontrollieren können. Und die Bevölkerung hat eigentlich mit dem Gefühl recht, aber das Gefühl wird hier niedergetrampelt. Das ist ein Riesenproblem in der heutigen Zeit.
Und das Gefühl ist eigenartig. Also mir geht es auch manchmal so ein Ohnmachtsgefühl und auch weiß man nicht so richtig, zumindest ich, wofür oder wogegen es sich zu kämpfen lohnt. Das war, also früher zu DDR-Zeiten war das einfacher und jetzt habe ich das Gefühl, irgendwie entgleitet einem alles und es ist schwer, das alles einzuordnen.
Das ist absolut richtig, denn man weiß nicht, also wenn man gegen etwas kämpft, müsste man gegen das System kämpfen, aber dieses System ist so übermächtig geworden, dass jeder Kampf sinnlos ist und die Leute kommen in eine Sinnkrise. Also auch der kleinste Mann auf der Straße spürt zum ersten Mal, dass dieses Leben ja möglicherweise sinnlos ist und es gar nicht mehr in den Griff zu kriegen ist. Und das ist die große Problematik.
Und das System ist ja, habe ich das Gefühl, auch sehr komplex und es ist der Böse, die Böse oder das Böse gar nicht mehr auszumachen.
Also das System, wir wissen, dass wir heute in komplexen Systemen leben und auch mit der modernen Quantenphysik kann man das fast erklären. Höchst komplexe Systeme können nicht mehr kontrolliert werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass etwas gut oder schlecht ausläuft, ist 50 zu 50. Das heißt, die Leute gehen ein Risiko ein, sie wissen aber gar nicht, was sie jetzt anstellen, wie es letztlich ausgeht. Und das ist ein Riesenproblem und das macht den Leuten Sorge.
Und das scheint ja auch bei den Politikerinnen und Politikern so zu sein, die ja letzten Donnerstag über ein 400-Milliarden-Paket beschlossen haben und dann sagen selbst Experten, es kann gut gehen, es kann aber auch schlecht gehen. Also genau die 50-50, das macht ja in mir wieder ein Ohnmachtsgefühl, wenn ich weiß, die Politiker entscheiden was, aber es kann gut gehen, es kann aber auch schlecht gehen.
Schwierig, oder? Das ist ja eine riesige Problematik jetzt. Wir leben in einer Lotterieveranstaltung. Das ist ja ein Glücksspiel geworden. Und da werden einige Leute wahrscheinlich mit Millionengewinnen davonkommen und die Masse wird dafür bluten. Das ist das riesige Problem. Und noch haben wir ja keine Revolution in Deutschland auf den Straßen. In Griechenland fängt es an. In dem Moment, wo hier eine wirklich merkliche Kürzung kommt, Renten oder wie auch immer Gehälter, dann befürchte ich auch, dass die Deutschen endlich mal sich bewegen und unsere Politiker sagen, so geht's hier nicht mehr weiter.
Ist das Ganze, was jetzt gerade stattfindet, demokratiegefährdend? Ist es eine Gefahr für den Rechtsstaat? Oder sagen Sie, Deutschland ist so stabil, das wird schon irgendwie gut gehen?
Wir haben keine Demokratie mehr. Wir haben eine Alleinherrschaft von unkontrollierbaren Politikern. Also Demokratie kann ich das gar nicht mehr nennen. Das ist eine Gewaltherrschaft von oben, die gar nicht wissen, was sie machen.
Das klingt jetzt ziemlich hart, das heißt aber, wir haben doch einen Rechtsstaat und ich kann doch meine Rechte einklagen und ich kann doch auch wählen gehen alle paar Jahre.
Sie sehen doch, dass selbst vernünftige Experten und Wissenschaftler mit ihrem Wissen gar nicht mehr durchkommen. Die Politiker nehmen das gar nicht ernst. Also gerade in dieser jetzigen Rettungsschirmgeschichte haben wir ja hunderte von großen Wissenschaftlern, die gesagt haben, das ist ein Wahnsinn und unsere Politiker machen andere Entscheidungen. Und das hat mit einem Rechtsstaat nichts mehr zu tun, in meinen Augen.
Nun haben wir die Analyse, wie geht es jetzt weiter für mich ganz persönlich? Sollte ich in eine Partei eintreten? Soll ich in eine Nichtregierungsorganisation eintreten, die Druck von unten macht? Sollte ich mich in mich zurückziehen, vielleicht insofern esoterisch, philosophisch, religiös werden, dass ich mit mir im Einklang bin und dann sollen die anderen sehen, wie sie klarkommen?
Also ich glaube, dass es nicht mehr Sinn macht, irgendeiner Partei jetzt zuzugehören. Ich glaube, wir brauchen ganz kleine Netzwerke. Also in kleinen Gruppen müssen Leute sich vernetzen, um autark zu bleiben für den Tag einer großen Katastrophe, die wir natürlich schon am Horizont aufsteigen sehen. Das heißt, wir brauchen selbstversorgende kleine Einheiten. Ich lebe es hier auch am Starnberger See. Die Leute sehen schon zu, dass sie irgendwann ihre Grundnahrungsmittel hier horten oder wie wir es schon mal hatten in den 50er Jahren in der Koreakrise. Die Leute spüren, dass die oben das nicht mehr können. Und letztlich sind wir nachher auf die Zulieferung von den täglichen Grundnahrungsmitteln angewiesen. Die ist möglicherweise irgendwann nicht mehr gesichert.
Also das heißt, Sie erwarten auch, es könnte sein, dass tatsächlich, wenn die Währung sich destabilisieren, wenn es eine Inflation gibt, dass auch das reiche und gut strukturierte Deutschland in die Krise gerät?
Wir kommen in die absolute Katastrophe. Ich bin da fest von überzeugt. Ich habe das auch mit einigen Wissenschaftlern in den letzten Wochen gerade diskutiert, also die nicht nur mathematisch zu Hause sind. Also Mathematiker können es gar nicht mehr verstehen, weil die sagen, das ist schon, hat die Grenzen des Verstehbaren überstiegen. Diese abstrusen Milliarden- und Billionenbeträge, die sind ja für keine mehr nachvollziehbar. Und das heißt, wir müssen möglicherweise diesem System auf Wiedersehen sagen. Das System insgesamt ist kaputt und wir brauchen wieder solidarische Kleinstgemeinschaften. Wir können nicht über ganz Europa nachdenken, wenn es unserem Nachbarn schlecht geht, unserem unmittelbaren Nachbarn schlecht geht.
Solidarische Kleinstgemeinschaften, das heißt, kann man da über Parallelwährungen nachdenken, über kleine Versorgungseinheiten in der Region? Das kann in Familien und in Gemeinschaften schon mal anfangen?
Also ich würde sagen, wir kommen in eine Tauschgesellschaft. Ich erlebe es hier schon. Es werden Arztbesuche getauscht gegen Klavierstunden oder Nachhilfeunterricht. Ich habe es hier schon konkret erlebt, also nicht nur in Einzelfällen, sondern in mehreren Fällen. Wir werden wahrscheinlich Leistung gegen Leistung tauschen, weil die Währung ja irgendwann keinen Wert mehr haben.
Naja, da geht es aber mit der Wasser- und Stromversorgung weiter. Bürgerkraftwerke, kleine Einheiten, das ist natürlich dann auch hochkomplex am Ende.
Ja, wobei wir wissen, dass jede Energieversorgung dezentral möglich ist. Wir haben sie ja zentralisiert. Jede Energieversorgung, die tägliche Energieversorgung, die wir brauchen, kann ich dezentral herstellen. Die Sonne ist ja der größte Lieferant. Wir müssen uns auf eine dezentrale Zukunft wieder einstellen. Die ganze Globalisierung hat ja zu nichts geführt. Es hat die Reichen reicher gemacht und die Armen ärmer.
Ist das jetzt eine parteipolitische Frage, weil ich habe so das Gefühl, dass die Kategorien rechts und links und konservativ und alternativ auch nicht mehr funktionieren?
Absolut, würde ich auch sagen. Ist egal, was Sie wählen, der andere bringt auch nicht die bessere Lösung her. Sie können links und rechts gar nicht mehr unterscheiden.
Das klingt nicht so optimistisch, aber was ist schon Optimismus? Sind Sie dann eher ein Realist, der sagt, naja, die Katastrophe steht bevor und besser, ich bin vorbereitet und stelle mich mental und organisatorisch darauf ein, als wenn es mich kalt erwischt?
Absolut. Also ich habe mich mit vielen Leuten auch vernetzt. Wir haben uns auf eine Katastrophe, also ich bin kein Apokalyptiker, ich habe mich auf eine Katastrophe eingerichtet, weil die unweigerlich kommen muss. Also wer das nicht mehr begreift, der ist ja nicht realistisch. Und die Politiker schweben in Regionen, die so abgehoben sind, die wissen ja selbst nicht mehr, was sie sagen.
Die Wirtschaftswissenschaftler sagen ja auch, zumindest die Kritischen, das haut alles nicht mehr hin. Das ist aus mathematischen Gesichtspunkten, wie Sie es beschrieben haben, ja auch nicht mehr nachvollziehbar. Ist da nicht der Reflex des Menschen eher Verdrängung? Wir erleben es ja auch medial, dass wir uns das alles schönreden, weil wir Menschen sind ja harmoniesüchtig und wollen oftmals die Katastrophe nicht sehen.
Das ist richtig. Also der Verdrängungsmechanismus funktioniert jetzt auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber auch mit den Folgen, dass Leute sehr krank werden. Wir haben ein großes Burnout-Syndrom jetzt also in unserem Land. Das heißt, die Leute können es gar nicht mehr leisten und sie bewegen sich in eine Hamsterrolle und sehen, dass da gar nichts mehr rauskommt. Das heißt, wenn ich noch mehr arbeite, noch mehr schaffe, es wird auch nicht besser. Die Leute müssen zur Selbstbesinnung kommen, denn die Gefahr, jetzt wirklich krank zu werden, ist enorm groß und ich erlebe es ja überall. Die Kliniken sind voll, die Leute sind nervlich am Ende, sind auch erschöpft. Die sind erschöpft, weil sie nicht mehr das Licht am Ende des Tunnels erkennen können.
Das Licht am Ende des Tunnels könnte sein, sich auf kleine Einheiten, auf kleine Strukturen zu besinnen und auf die Solidarität der Mitmenschen und das kleine Miteinander vor Ort?
Absolut, denn wir erleben immer wieder, dass Leute heute die Schlagzeilen in Bildzeitungen lesen, in großen Zeitungen lesen, die befassen sich mit Frau Merkel und mit unseren Politikern, aber nicht mit ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Sie kennen oft nicht die Möglichkeiten in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, weil sie sich laufend mit Berlin auseinandersetzen. Das ist nicht unser Problem. Also die Politiker lösen ja für uns die Probleme nicht. Aber wir brauchen diese kleinen vernetzten Einheiten und die sind auch am Kommen.
Wenn über alternative Mediennutzung diskutiert oder geforscht wird, sind damit fast immer internetbasierte Kommunikation oder freie Radios gemeint. Allen Befürchtungen zum Trotz sorgen aber auch alternative Printmedien weiterhin für kritische Akzente in der Medienlandschaft. Rund 700 alternative Zeitschriftentitel konnten die HerausgeberInnen des Handbuchs Alternativmedien in der BRD, Österreich und der Schweiz ausmachen. Ein Beitrag von Radio Orange Wien.
Das Handbuch Alternativmedien ist von einer aktualisierten Ausgabe für 2011-2012 erschienen. Einer der HerausgeberInnen, Bernd Hüttner, war am 1. Oktober in Wien.
Was ist es, was alternative Printmedien so wichtig machen, auch dass es sie noch gibt?
Na, ich denke, die Rolle, die alternative Printmedien heute spielen, ist natürlich, dass sie auch Debatten organisieren oder auch abbilden können, die auch eine längere, ja, die sozusagen einen größeren Gehalt haben und auch nicht so einem Aktualitätsdruck unterliegen. Ja? Und ich denke, das ist auch das, was die Titel tun, die jetzt noch gut leben können, die wirklich die Debatten anstoßen und auch einen hohen Wert auf redaktionelle Arbeit legen. Das sind auch die Titel, die noch halbwegs funktionieren, ist zumindest so mein Bild oder mein Eindruck.
Das letzte Verzeichnis ist vor circa 5 Jahren erschienen. Was ist da für eine Entwicklung in dieser Zeit ablesbar?
Also es ist eigentlich, wie soll man sagen, rein quantitativ ist keine Veränderung. Also feststellbar, wir haben ungefähr dieselbe Zahl von alternativen Printmedien in Deutschland nachweisen können. Das sind ungefähr 450 oder, glaube ich, ein bisschen mehr als 450. Und haben jetzt im neuen Buch auch erstmals noch die Titel aus der Schweiz und aus Österreich aufgenommen. Nur dadurch ist sozusagen die Gesamtzahl der dort aufgeführten Titel gestiegen. Sonst ist, ja, wie soll ich sagen, schon eine Fluktuation auch festzustellen. Es gibt ziemlich viele Neugründungen und es ist auch, glaube ich, müsste ich jetzt nachschauen, aber ich denke, es ist so ungefähr ein Fünftel der Titel, die wir 2006 noch nachweisen konnten, ist sozusagen Anfang 2011 nicht mehr nachweisbar gewesen. Sprich, hat das Erscheinen eingestellt.
Heißt das, dass das befürchtete Sterben von alternativen Medien so nicht wahr ist, oder heißt das, dass es schon zuvor stattgefunden hat?
Also wenn man wirklich von einem Sterben sprechen will, was ich vielleicht schon erstmal tun würde, das hat natürlich schon früher stattgefunden. Und es liegt einfach an der großen Menge an alternativen Stadt- und Lokal- und Regionalzeitungen, die ja sozusagen das alternative Medium der 80er Jahre oder der 70er und 80er Jahre auch waren, die es so in dieser Form einfach gar nicht mehr gibt, die einfach dem ökonomischen Druck oder auch dem Lauf der Zeit eigentlich nicht widerstehen konnten und auch alle spätestens Mitte der 90er Jahre ihr Erscheinen eingestellt haben.
Du hast zuerst hier erzählt, dass dieses alternative Medienverzeichnis vor 5 Jahren, dass das sehr viel gekauft und gelesen wurde. Dennoch aber gab es, wie ihr einen Call gemacht habt, Beiträge für das neue Verzeichnis zu schicken, sehr wenig Resonanz. Wie erklärst du dir das?
Man muss vielleicht unterscheiden, wir haben schon Artikel bekommen, die sozusagen einzelne Medien vorstellen, entweder von den Macherinnen selber oder von anderen, oder die bestimmte, ich sag mal, Mikrogattungen, wie jetzt Girl Science mit 3 oder 4 R geschrieben, die das irgendwie vorstellen. Was es nicht gab, ist quasi so ein Versuch, oder zumindest nicht genügend gab, so ein Versuch quasi, das ganze Feld der alternativen Printmedien zu beschreiben, theoretisch zu reflektieren, Zukunftsprognosen zu wagen. Also sowas hätten wir uns gewünscht. Wir wussten schon, dass es schwierig sein wird und haben wir auch leider nicht wirklich erreichen können durch diesen Call for Paper.
Wenn du das Verzeichnis oder das gesamte Buch kurz beschreiben solltest, wie würdest du das machen?
Es besteht ja sozusagen aus 2 Teilen. Ein Drittel des Umfangs ist quasi dieses Nachschlagewerk, was so eine Momentaufnahme ist von Adressen, die über Register, also Ortsregister, Themenregister etc. pp. Erschlossen sind. Wir haben jetzt auch erstmals Verlage drin, freie Radios, Archive etc. Und sozusagen die anderen 2 Drittel des Umfangs ist eben der redaktionelle Teil mit den Beiträgen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, also wo einzelne Projekte vorgestellt werden.
Das Handbuch Alternativmedien 2011-2012 wurde herausgegeben von Bernd Hüttner, Christiane Leidinger, Gottfried Eu und ist erschienen bei AG Spackbücher Neu-Ulm.
Das war's auch schon wieder mit einer halben Stunde ZFM. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen zu einer weiteren Ausgabe von ZFM.